Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. So kurz vor Mitternacht eine besonders kleine, besonders feine Runde. Zwei, die sich vermutlich mehr zu sagen haben, als es auf den ersten Blick den Anschein haben könnte. Sensible Schriftstellerin trifft wilden Punkrocker, aber auch sensibel. Und wie hat gerade ein sehr schönes Buch geschrieben, mal wieder. Diesmal über Literatur, über Erich Kästner und über Punk. Das hat, sagt er, tatsächlich viel miteinander zu tun. Denn Erich Kästner nannte seine Gedichte Gebrauchslyrik. Und nichts anderes, sagt er, ist Punk auch. Gebrauchslyrik. Herzlich willkommen, Campino. Freue mich sehr, schön, dass du da bist. Ja, Sie dagegen, so haben es die Kollegen vom Cicero neulich beschrieben, Sie schafft es in Ihren Romanen, ich zitiere, sogar Brandenburger Neonazis zu schrägen Helden des Alltags zu machen. Sie mag keine pädagogische Politik, hatten wir öfter das Thema. Und überhaupt leistet sie sich einen anderen Blick auf die Welt. Mich nervt es, sagt sie, wenn heute ständig die angebliche Krisenhaftigkeit unserer Zeit herbeigeredet wird. Große Krisen hatten wir schon immer, sagt sie. Was sich aber verändert hat, ist das, was wir als normal definieren. Mit anderen Worten, wenn nur die kleinste Störung in unser Leben kommt, wenn es ein bisschen ungemütlich wird, dann ist direkt Krise. Interessanter Gedanke, über den wir reden sollten. Herzlich willkommen, Juli C. Freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Campino, vielleicht die erste Frage an dich. Letzte Woche gab es die Shell-Studie, die Jugendstudie, gibt es ja schon seit langer Zeit. Und eines der Ergebnisse ist, die Jugend in Deutschland ist wieder deutlich politisierter. Du hattest oder hast eine Gastprofessur an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, letztes Jahr, glaube ich, wahrgenommen. Seitdem sehen wir ein schönes Foto. Professor Frege bei der Arbeit. Mhm. Ja. Wie hast du die erlebt, da diese jungen Leute?
Ich war dankbar, dass sie gekommen sind als erstes, konnte das schon mal als Erfolg verbuchen.
Hallo, es gab, glaube ich, 30.000 Anmeldungen. Ne? Ja. Okay. Wie viele passten rein?
Das weiß ich gar nicht mehr, vielleicht so 800. Mhm. Nein, das waren ganz nette Abende, aber das ist ja nicht so, dass man da so einen Besuch macht, ein bisschen was erzählt und dann denkt, also die Jugend von heute, die hat es aber noch drauf oder so. Das ist eher im Austausch vielleicht über mit meinem Sohn, der ist ja schließlich 20 so. Und über dessen Geschichten versuche ich mich da schlau zu machen. Aber nichts Genaues weiß man nicht.
Und sind also ich nehme das so wahr, ich weiß nicht, wie Juli C. das erlebt, die Jugend von heute, jetzt gehen wir wirklich wie ältere Herrschaften, die sind sehr politisch, die interessieren sich sehr für Politik, die kennen die Argumente, die kennen sich wirklich aus. Da muss man wach sein, wenn man mit denen diskutiert.
Ja, aber das war für mich nie eine Frage. Also das habe ich in den letzten Jahren immer so wahrgenommen. Alleine schon, was die ganzen Fridays for Future Sachen ausgelöst haben. Mhm. Ich habe immer empfunden, wenn es um gewisse Dinge geht, dann gehen die auch raus und stellen sich auf die Straße und kämpfen auch dafür. Jenseits von irgendwelchen parteipolitischen Klischees, fand ich, wirkten die immer auf mich wach.
Das ist übrigens ein interessanter Punkt, ne, Juli C., was ja auch zu beobachten ist, das sagen auch so Generationen und Jugendforscher wie Rüdiger Maas zum Beispiel, dass sich diese alten Schemata links, rechts, das löst sich völlig auf.
Schon lange. Ja, ich fand auch in der Zeit, es gab ja so eine Phase, wo man den jüngeren Leuten nachgesagt hat, die seien so unpolitisch, das wurde dann auch immer beklagt, so, die interessieren sich nicht mehr. Ich hatte damals auch schon das Gefühl, dass sie sich eigentlich eher nicht mehr für das klassische Parteienspektrum interessieren. Mhm. Aber nicht, dass sie sich grundsätzlich nicht für die Welt und die Belange interessieren. Und jetzt ist ja so, dass auch auf der rechten Seite, gerade bei der AfD-Wählerschaft, man eben feststellt, dass da jetzt viele junge Leute auch andocken. Und da denkt man sich, wärte doch vielleicht lieber wieder unpolitisch geblieben. Ja, das schockt dann ja.
Ja, aber das ist interessant. Es gibt ja so bestimmte Themen und Triggerpunkte, um die es gerade immer so kreist. Ein Wort, das eigentlich jeden zweiten Abend hier fällt, ist das Wort Polarisierung.
Ja, ja.
Genau. Das bringt sie richtig auf die Palme, ne?
Ja, natürlich. Also das.
Warum?
Naja, erstens, weil es Sachen gibt, die man auch dadurch immer weiter verschärft, dass man sie so besingt permanent. Zweitens, weil ich manchmal nicht ganz sicher bin, ob wir eigentlich wissen, was wir damit meinen. Also was denn eigentlich die Optimalvorstellung ist. Also ob wir sozusagen ein Land wollen, in dem alle das Gleiche denken. Ist das dann keine Polarisierung? Ich will jetzt nicht abstreiten, dass es im Diskurs sozusagen Bewegungen gibt, die unerfreulich sind, weil ein Aggressionspotenzial herrscht, was wir wieder runterbringen müssen. Aber grundsätzlich sozusagen eine Kontroverse in so einer Umbruchzeit wie momentan erstmal zu stigmatisieren, finde ich nicht unbedingt eine gute Idee.
Also Sie finden
es
gut, ne? Sie sagen, wir müssten mehr streiten, mehr diskutieren, mehr debattieren.
Also ich finde,
man dürfte
erstmal den Normalfall nicht als Konformität definieren. Also wir sind nicht dann eine gute Gesellschaft, wenn wir alle derselben Meinung sind, alle untergehakt sind und dasselbe wollen.
Das nervt Sie auch, ne? Das ist auch so eine Stanze geworden. Wir müssen uns unterhaken und dann machen wir das alle schon gemeinsam.
Ja, ich verstehe natürlich, dass man das Gefühl hat, man muss alle wieder mitnehmen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass der Gestus funktioniert. Das signalisiert ja auch eine Form von Unsicherheit. So nach dem Motto, die Krise ist so krass, wenn wir jetzt nicht alle dasselbe wollen, sind wir verloren. Also das ist sozusagen auch eine Reaktion auf so ein sehr apokalyptisches Zukunftsbild. Und ich glaube aber eben, dass wir gerade in der Demokratie besser beraten sind, wenn wir erstmal auch eine Form von Kontroverse als einen okayen Normalzustand definieren und dann lieber schauen, wie wir damit umgehen, also wie wir zu einem Gespräch kommen und wie wir dann auch zu Kompromissen kommen und nicht sozusagen die Erwartungen an die Leute richten, sie müssten sich alle so möglichst einander annähern in ihrer Weltsicht.
Aber was heißt das denn dann konkret? Also was heißt das? Das Lager, das Denken dann auch erweitern? Wird neulich hier Boris Palmer sitzen, der sagte, warum denken wir nicht mal darüber nach, die AfD zum Beispiel in Thüringen in die Pflicht zu nehmen?
Mario mitregieren Vogt? Zu lassen.
Ja, als Gedankenexperiment.
Ja, klar, man kann darüber nachdenken. Wir wissen halt aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Österreich oder wir sehen es auch in den USA, also dass die Hoffnung, dass sozusagen, wenn die dann mal in die Pflicht genommen sind, die sich entzaubern und dann alle sehen, was das für Pfosten sind, dass das eben nicht unbedingt aufgeht, ne? Also da müssen wir uns schon auch klar darüber sein, dass das kein Heilmittel ist.
Ja, er nimmt als Beispiel für Schweden und sagt, da geht die Welt auch nicht unter. Die Schwedendemokraten hat man sozusagen mit zum Teil gewissermaßen von der Regierung gemacht, weil man auch dort das System oder das Phänomen hatte, ähnlich wie jetzt eigentlich in Deutschland. Du hast plötzlich das Thema, du musst alle einbinden, um irgendwie diese eine Kraft zu verhindern.
Scheiße. Natürlich.
So. Und dann wird es fast unregierbar.
Eine dysfunktionale Koalition. Klar, aber du kannst ja auch niemandem in Thüringen sagen, geh doch mal bitte mit Höcke regieren. Würden Sie das wollen? Also wollen Sie mit jemandem wie Höcke jetzt im Alltagsgeschäft Politik machen? Also ich kann jeden verstehen, der sagt, er macht das nicht. Also da braucht man keine Brandmauer für. Das ist eigentlich klar, dass das in bestimmten Konstellationen mit bestimmten Figuren nicht zumutbar ist. Also
wie siehst du das, Campino?
Ja, ich sehe es auch so. Streitkultur ist eigentlich gut. Nur Streit wäre dann für mich was anderes, außer sich immer nur anzuschreien. Sondern es müsste dann auch um echte Argumente gehen. Ich habe das Gefühl, dass die etablierten Parteien panisch sind gerade. Jeder will sich so ein bisschen retten und man lässt sich vor sich hertreiben von BSW und AfD. Und das dürfte einfach nicht sein. Man dürfte auf keinen Fall Angst vor diesen beiden Parteien haben, weil wir alle wissen, in der Konsequenz haben sie Unrecht und denken viel zu kurz. Ja, und insofern müssen wir leider versuchen, sachlich die Sache klar zu machen und ruhig zu bleiben. Und die gewählt sind, müssten nicht immer wieder an den nächsten Wahltermin denken und versuchen, sich als Partei in einer Koalition zu profilieren, sondern man müsste sich verabreden und zu sagen, pass auf, wir lassen jetzt eine Zeit lang diese Parteirivalitäten sein. Wir versuchen praktisch jetzt erstmal ein paar Schritte hier zu lösen und dann kümmern wir uns später wieder um die Wahlen. Und das vermisse ich so. Und das muss geändert werden, weil so wie die Konstellation gerade ist, so wird es immer wieder darauf hinauslaufen, dass wir mindestens drei Parteien brauchen, die sich zusammenraufen. Und das Beispiel jetzt gerade ist ein sehr unschönes. Wobei man auch hier wieder sehen muss, alle scheinen da drauf zu starren und sich jedes Mal die Hände zu reiben, wenn da wieder mal die Fetzen fliegen.
In der Ampel meinst du jetzt?
Genau. Also das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn die sich auseinandersetzen und wenn es auch mal einen Streit gibt.
Ja, da macht der Journalismus aber mit, ne? Das sind ja nicht nur die Populisten, sondern ganz normal Presse ergötzt sich ja auch daran.
Welche Rolle spielen Medien da, um das mal das Thema aufzumachen?
Welche Rolle die spielen? Die kämpfen genauso wie alle anderen auch um Klickzahlen gerade. Es geht bei allen großen Zeitungen ums Überleben. Es geht auch bei den Fernsehsendern ums Überleben, um Streichungen und so weiter. Und jeder weiß, dass eine laute Headline immer mehr Klicks generiert. Und wir müssen dieser Versuchung widerstehen. Wir müssen versuchen, im sachlichen Bereich zu bleiben, obwohl die sachlichen, ruhigen Meldungen immer unterlegen sind gegenüber dem Geschrei. Das ist ja klar.
Aber es ist trotzdem auch eine ethische Frage, oder? Als Journalist müsste man sagen, ich stehe trotzdem dazu. Also das vermisse ich manchmal, so eine Form von Ethos.
In jedem Fall. Und ich finde, das müsste eigentlich auch gesellschaftlich uns bewusst werden, dass es in unserem Interesse ist, dass Medien seriös bleiben und dass wir sozusagen selber, jeder einzelne Bürger, auch versucht, ein Stück weit diese Fallen zu vermeiden, Sachen anzuklicken, nur weil man hofft, da geht's jetzt wieder saftig zu und irgendeiner kriegt richtig einen ausgeteilt.
Ich meine, welche Rolle spielen diese sehr mächtigen Werkzeuge, die es in unserer Jugend so nicht gab, die jetzt dazugekommen sind, wo man das Gefühl hat, du hast das, glaube ich, mal erlebt, wie ein halber Satz aus dem Kontext gerissen, dann plötzlich eine völlig andere Wendung kriegt. Was ist das für eine Geschichte?
Ja, die normale Entwicklung eines Shitstorms, sagen wir mal. Ja. Also ich meine, bei mir ist es egal, mein Name triggert einfach gewisse Leute an, es ist völlig wurscht, was ich hier sage. Alles, was ich hier sage, kann gegen mich verwendet werden. Und auch wenn ich nichts sage, wird das gegen mich verwendet, wenn jemand will. Mhm. Und deshalb kann ich mich aber auch gleichzeitig freimachen, weil es mir eh scheißegal ist, was die Leute da denken. Ja, aber ich glaube, wenn man noch nie einen Shitstorm erlebt hat, dann kann die Wucht einen ganz schön aus den Schuhen heben. Und es gibt sicherlich auch dazu Tipps und man kann das auch, man kann sich darauf vorbereiten. Ja, man muss wissen, dass nächste Woche die andere Sau durchs Dorf getrieben wird, dass das ein Sturm ist mit einer unheimlichen Hitze, der aber auch sehr schnell vorbeigeht in der Regel.
Und da muss man trotzdem aushalten. Ne? Du beschreibst ein Beispiel. Ne? Wie war das? Also was war sozusagen die ursprüngliche Aussage und was war es am Ende?
Also ich wurde bei dieser Lesung gefragt von einem Gast, was ich denn zum Generationenkonflikt heutzutage sagen würde, der ja auch von den Politikern immer angeheizt würde. Und da habe ich gesagt, ich sehe diesen Generationenkonflikt eigentlich gar nicht so. Ich halte den für herbeigeredet, denn letztendlich geht es ja darum, ist eine Meinung dumm oder eben weniger dumm oder schlau? Und da ist es völlig egal, welcher Mensch diese Äußerung von sich gegeben hat, ob er jung oder alt ist. Und meine Essenz war, die Sache ist ganz einfach, wir alle zusammen gegen die Dummheit. Und das war auch nur der einzige Satz, der da rausgenommen wurde aus der Antwort. Und wurde sofort interpretiert, als wäre das ein Plädoyer gegen rechts gewesen. Jedenfalls haben ganz viele Leute geschrieben, der Campino hat sich wieder gegen ein Drittel der bundesdeutschen Bevölkerung aufgespielt. Und es ging ganz klar um die letzten AfD-Zahlen und die Systemtrompete, der Champagner-Sozialist.
Im Ernst? Aber das war ja überhaupt nicht intendiert, das war ja gar nicht gemeint.
Nein, das hatte gar nichts damit zu tun. Nein, aber wenn es sich aneignet zum Reinhauen, warum nicht? Also das ist auch nur ein harmloses Beispiel. Ja. Ja. Ich fühle mich davon nicht wirklich irritiert. Es war aber ein ganz gutes Momentum, um mal darzulegen, wie sowas funktioniert. Ja.
Campino hat gerade gesagt, herbeigeredet. Juli C. sagt das auch, ich habe es vorhin zitiert, in Bezug auf Krisen. Vieles von den Ängsten, von diesem Gefühl der Machtlosigkeit, das glaube ich viele Leute im Moment verspüren, sagen sie, ist auch medial herbeigeredet. Gibt's in Wahrheit eigentlich gar nicht.
Ja, also ich will natürlich nicht sagen, dass es die Krisen oder die Probleme nicht gibt. Ist ja offensichtlich, können wir runterdeklinieren. Aber ein Großteil davon, wie wir damit umgehen, ist ja wahrnehmungsgesteuert. Also wie ordnen wir das ein? Und deswegen finde ich das mit dieser Normalitätsdefinition auch recht wichtig, weil wir können ja als Menschen immer nur Urteile treffen, indem wir etwas mit was anderem vergleichen. Wenn wir also sagen, das ist die krisenhafteste Zeit, die wir je erlebt haben in der Bundesrepublik, dann müssen wir ja fragen, was ist die normale Nulllinie? Also woran erinnern wir uns auch so in den letzten paar Jahrzehnten? Und ich erinnere mich an Zeiten, auch in meiner Lebensspanne, wo wir massive Probleme hatten in der Welt, in diesem Land und so weiter, die unschön waren und die wir, glaube ich, doch mit einem etwas anderen Geist angegangen sind, als wir es heute tun. Und das stimmt mich eigentlich hoffnungsfroh, weil man daran ja sieht, dass ein anderer Umgang möglich ist. Ich fände es halt super, wenn wir dahin zurückkämen und sozusagen nicht mit diesem Topos der Apokalypse, der Angst, der Machtlosigkeit versuchen würden, also wie du auch gesagt hast, vor allem eben dann auch Klickzahlen oder politischen Zuspruch zu generieren. Ja. Weil ich glaube, am Ende des Tages passiert das Gegenteil. Die Leute stumpfen auch ab, die werden unsicher, die ziehen sich zurück. Es entstehen so Entfremdungsprozesse, wenn man versucht, diese Kurbel halt immer weiter zu drehen. Also ich glaube, es wäre gut, dazu einen ganz zu einem anderen
Sie haben dazu mal gesagt, diese Neigung, alles apokalyptisch zu framen, ja, sozusagen, da gibt's nur den einen Weg nach unten. Punkten, egal bei welchem Thema, egal welches politische Lager, machen alle gerade so. Und das ist etwas, was mich wirklich ankotzt. Das ist das Wort, das Sie dazu benutzt haben.
Ja, das trifft es auch, weil mir davon manchmal wirklich übel wird. Ich ertappe mich auch selber dabei, ja, also dass ich das manchmal tue, weil man sich schon so daran gewöhnt hat. Es geht halt, glaube ich, schon so ein bisschen darum, dass man inzwischen auch fast das Gefühl hat, man kann schon gar keine Botschaft mehr senden oder irgendwas wollen oder sagen, ohne gleich so diese Drohkulisse, ansonsten wird es ganz schlimm, so, mit dazu zu tun. Ja?
Die Leute, die den Untergang der Demokratie ausrufen.
Sie zitieren mich irgendwie krass viel heute.
Ja, weil es gute Gedanken sind. Okay. Die Leute, die den Untergang der Demokratie ausrufen. Ich bin sehr gespannt auf die Anlassung von Campino. Weil die AfD gewählt wird, sind, Achtung, keine Deut besser als irgendwelche AfD-Leute, die sagen, dass Deutschland untergeht, weil wir zu viele Migranten haben.
Puh, das habe ich auch gesagt. Da habe ich aber echt so einen richtigen Rant-Tag gehabt.
Ja, Sie waren hart drauf. Ja, war einfach mal alles rausgelassen. Aber hat sie recht?
Ja, ich sehe es anders. Ja, ich würde sagen, hier wurde auch mit einer grellen Farbe reingehauen, damit mal einer zuhört.
Finde ich an der Stelle auch ein bisschen, muss ich sagen.
Schocker. Ist natürlich irgendwie, ich würde sagen, das wollen wir mal nicht vergleichen. Ja. Aber ein Stück weit kommt das natürlich hin. Untergangsszenarien, Ängste eben auch vor der AfD, eine Panik vor der AfD oder vor BSW, wie auch immer, ist nicht angebracht. Diese Leute werden sich von selber blamieren, wenn sie mehr leisten müssen. An der Seite stehen und hinpinkeln, wenn andere Leute was versuchen hinzukriegen, das ist das Leichteste. Und da habe ich eigentlich auch eine klare Zuversicht, dass wir das geschaukelt kriegen.
Auch, glaube ich, Shell-Studie, 80% der jungen Leute sagen, wir haben Angst vorm Krieg. Das ist ja jetzt auch ein sehr reales Szenario, plötzlich mitten in Europa dieser Krieg. Ängste in eurer Jugend, Kindheit. Es gibt häufig, wenn man mit jungen Leuten im Gespräch ist, höre ich das oft, naja, ihr seid aufgewachsen in einer Zeit, da war das eigentlich relativ einfach. Und wenn ihr jobmäßig irgendwas gemacht habt, dann konnte das eigentlich fast nur erfolgreich sein, weil es, Juli schüttelt die ganze Zeit den Kopf.
Nee, das stimmt alles gar nicht.
Ich weiß, aber das ist sozusagen das Gefühl. Wenn man mal genauer hinschaut, würde ich sagen, die Ängste, die großen Themen hatten wir auch. Also wir konnten uns im Grunde aussuchen, woran wir sterben. Am sauren Regen oder an Tschernobyl oder an irgendwas anderem.
Ja, oder halt, ich meine, wir sind im Kalten Krieg aufgewachsen.
Atomschlag, genau. Aber es gibt einen interessanten Gedanken dazu, der wiederum von Juli C. stammt. Die sagt, stell dir vor, es ist nicht 60er Jahre, sondern es ist 2024 und jetzt ist plötzlich Kuba-Krise.
Wie würden wir das wahrnehmen?
Ja. Genau, was würde das medial heute bedeuten? Wie würden wir das wahrnehmen?
Ja, ich glaube, da braucht man gar nichts weiter dazu sagen. Ich glaube, das evoziert sofort die Bilder. Und man könnte auch kleinere Ereignisse als die Kuba-Krise nehmen und wüsste sofort, dass heute damit noch viel, viel krasser umgegangen würde. Und warum mich das halt auch so verunsichert oder warum ich das schwierig finde, ist, weil ich schon glaube, dass die Art, wie wir über Dinge sprechen, auch rückwirkt auf die realen Entwicklungen. Also je heißer wir ein Thema angehen, desto mehr Sprengstoff geben wir da auch rein. Also das ist, finde ich, gerade auch ein Grund, wenn man sagt, wir haben es mit vielen Krisen und Problemen zu tun, wäre doch eher größere Gelassenheit. Aber dann begibt man sich fast in Gefahr, als Verharmloser wahrgenommen zu werden oder als jemand, der den Ernst der Lage nicht erkennt. Wenn man sagt, Leute, je größer das Problem, desto gelassener das Gemüt. Sonst findet man ja nicht die beste Lösung eigentlich. Ja. Ne? Also dann wird man eigentlich eher so wahrgenommen, als hätte man den Schuss nicht gehört.
Also ich glaube auch, das ist sehr, sehr schwierig zu sagen, dass die Zeiten heute schlimmer denn je werden, das halte ich für Unsinn. Sie sind anders. Ich bin groß geworden zu Zeiten des Eisernen Vorhangs. Man ist keine Autobahnstrecke über eine Stunde gefahren, ohne irgendwie einen Militärkonvoi zu sehen. Da hat man mit gelebt. Wenn wir nach Berlin gegangen sind, sind wir auf so einen Aufsichtsturm, haben mal rüber über die Mauer geguckt, da waren die bösen Grenzsoldaten und so weiter, die Transitstrecke als solches. Also es gab eine Dauerpräsenz und ständig gab es Ersatzkriege irgendwo in der Welt. Die Nachrichten waren ja voll davon. Wir haben mit der RAF in den 70er Jahren den heißen Herbst, wir haben lauter Krisen erlebt. Als Schüler bin ich zur Schule gefahren im Bus und plötzlich sprang die Polizei rein. Es gab eine Ausweiskontrolle, das war normal für eine gewisse Zeit lang.
Also wir lebten wussten, dass du drin sitzt oder nein?
Nein, es ging es wurden Terroristen gesucht. Okay. Ich war einfach nur ein Schuljunge, aber das war unser Alltag. Ja, wir hatten in Nordrhein-Westfalen die britischen Soldaten da, die auch teilweise dann im Nordirland-Konflikt eingesetzt waren. Das waren wir, unsere ganzen Eltern und Großeltern hatten den Zweiten Weltkrieg erlebt. Also jede Figur, die da rumlief, hat es richtig hart zu spüren bekommen. Also
was Krieg bedeutet, war sogar kriegsversehrt. Ne?
Wie bitte?
Waren entweder kriegserfahren oder sogar kriegsversehrt.
Ja, und oder trugen Altlasten mit sich rum. Weshalb wir wiederum sehr, sehr entschlossen gegen Nazis waren, ohne dass die Älteren gesagt haben, ihr müsst mal was gegen rechts tun, sondern das war einfach auch in uns drin, weil diese Generation ja irgendwo auch noch da rumlief. Mhm. Aber es waren, weiß Gott, jetzt keine Zeiten, wo man nicht auch Sorgen gehabt hätte. Also Ängste gab es immer. Die Frage ist eigentlich, wie weit wollen wir uns von unseren Ängsten bestimmen lassen, das, was wir tun? Und wie schaffen wir das, egal wie die Situation ist, immer noch auch eine gewisse Zuversicht für uns zu haben?
Genau, und das ist nochmal Blick ins Hier und Jetzt, Juli. Das ist zumindest mein Gefühl, diese Zuversicht ist uns tatsächlich sehr abhanden gekommen. Also ich habe es vorhin zitiert, der saure Regen, Tschernobyl, die Atomapokalypse, das war alles immer da. Aber selbstverständlich war natürlich klar, das Leben morgen wird noch ein bisschen geiler, weil heute ein Punk hier sitzt, ein bisschen geiler, als es gestern war. Das war immer klar. Diese Zuversicht war immer da. Das war unverhandelbar.
Ja, wobei ich das nicht so empfunden habe, dass quasi alle dachten, es wird eh besser. Sondern ich finde eher, wenn ich das so versuche, mit einem Wort zu beschreiben, dass so das Große trotzdem regierte. Also man hatte den Ernst der Lage durchaus auf dem Schirm in jeder Hinsicht. Mhm. Aber es gab so dieses Trotzdem. Wir strengen uns trotzdem an. Wir machen das trotzdem, weil wir nämlich den Wunsch und den Willen haben, dass es besser werden soll. Und das war nicht naiv oder irgendwie den Schuss nicht gehört, sondern das ist, glaube ich, was Prinzipielles. Das hat auch was mit einer Einstellung zu tun. Das ist nicht gemessen an den Umständen, sondern das muss man sozusagen als einen inneren Antrieb in sich kultivieren.
Das heißt, haben wir eine lamoyante Zeit? Sind wir wehleidig? Sind wir selbstmitleidig?
Das finde ich harsch als Urteil, würde ich nicht so formulieren. Ich finde eher, dass so Wörter wie verunsichert oder verängstigt besser treffen. Weil ich sehe, wir haben ja gerade am Anfang gesprochen über eine stark politisierte Jugend, die durchaus auch für ganz konkrete Ziele sich einsetzt. Also da sieht man ja, dass Power da ist, so zumindest in bestimmten Teilen. Und wir verändern uns ja als Menschheit auch überhaupt nicht so ganz in der tiefen Struktur. Ja, also ich bin fest überzeugt, dass wir nicht anders sind als unsere Ahnen vor 2.000 oder 3.000 Jahren. Das sind immer nur Seiten von uns, die wir mehr oder weniger in den Vordergrund stellen. Und ich glaube eben, dass wir haben schon über diese Apokalypsen-Inflation gesprochen, also dass so etwas schon bei vielen Leuten dann dazu führen kann, dass die in so eine psychologische Resignation so ein bisschen gehen. Und das ist aber nicht wehleidig oder lamoyant, sondern ich glaube eher, dass das Schutzmechanismen zum Teil sind, sich innerlich auch abzukoppeln und vielleicht so eine Form von Mutlosigkeit, weil man nirgendwo mehr andocken kann. Man braucht ja auch eine Erzählung, die einem sagt, komm, geh los, streng dich an, es lohnt sich. Die ist, glaube ich, für Menschengruppen tatsächlich wichtig. Also nur als Individuen, glaube ich, können wir wenig schaffen.
Ich glaube, Verunsicherung ist das Schlüsselwort, weil jahrelang die Feindbilder einfach klar waren. Und in dieser Auseinandersetzung konnte man sich sicher sein. Man konnte sicher sein, wen man provoziert, wer der Freund ist und so weiter über viele Jahre. Ja, es gab dieses Konstrukt Osten-Westen, da haben sich alle dran orientiert. Und seit einiger Zeit, auch durch Corona ganz verstärkt, ziehen sich die Risse durch die Gesellschaft, vollziehen die sich in einer Art und Weise, die wir alle nicht mehr richtig berechnen können. Wer ist denn jetzt noch einer Meinung mit wem? Die Lager verändern sich ständig. Und das ist eine allgemeine Verunsicherung, die tatsächlich einen Unterschied bedeutet zu damals.
Es ist ja eigentlich erstmal als Befund gar nicht so schlimm. Man müsste sich halt dran gewöhnen.
Auf jeden Fall sind wir in der Zeit, wo gerade alles rappelt und wo deshalb auch eine Orientierungslosigkeit entsteht.
Weil hier Düsseldorf sitzt und sozusagen das verträumte Dorf in Brandenburg, um es jetzt mal so ganz klischeehaft zu formulieren, ist es der tiefe Konflikt Stadt gegen Land? Oder gibt es den gar nicht? Ist auch der herbeigeredet?
Also was es halt schon gibt, sind krass unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Ich würde ja immer sagen, es ist nicht so sehr Stadt-Land, sondern es ist vielleicht eher so die gehobenen urbanen Zentren gegen sowas Periphereres, weil auch so eine Stadtrandlage, ja, Plattenbau, wirklich wenig Geld, wenig Bildung, wenig Chancen, ist da, glaube ich, sozusagen strukturell eher so wie vielleicht jetzt ein Dorf in der brandenburgischen Provinz, wo Leute auch einfach das Gefühl haben, eigentlich auf so einem anderen Planeten zu wohnen, im Vergleich jetzt zu Menschen, die in Berlin Mitte 4.000 Euro Miete zahlen, 10-mal im Jahr in Urlaub fliegen, mobil sind und so, ja. Also so dieser Unterschied, sehr unterschiedliche Lebensräume.
Sie haben da mal ein interessantes Beispiel gebracht und sagten, wenn da dieses Gefühl entsteht, die wollen mir mein Auto wegnehmen, dann bist du auf dem Land erledigt. Dann sitzt du da und fährst genau nach nirgendwo mehr, weil der Bus kommt im Zweifel auch nicht. Wenn die Debatte, die ernst gemeinte Debatte wäre, auch der Leute in der Stadt, wir reden darüber, den innerdeutschen Flugverkehr zum Beispiel zu streichen oder überhaupt Flugverkehr einzuschränken, dann war Ihre These, dann würden die Leute auf dem Land sagen, ja, da gehe ich mit, weil das trifft uns alle gleichermaßen und das sorgt dann am Ende dafür, dass ihr nicht mehr für 10 Euro mal eben entspannt nach Mallorca fliegen könnt.
Ja, also was ich damit verdeutlichen wollte, und da bin ich, glaube ich, also da stehe ich zu, da bin ich überzeugt von, es wird ja oft so gesagt, dass so die Menschen in der Provinz, die sind so änderungsfeindlich.
Ja, also
die wollen zum Beispiel keine Energiewende oder so. Oder die, und deswegen mögen die Grünen nicht. Und das erlebe ich halt gar nicht so, sondern es geht überhaupt nicht um das Ziel. Es geht nicht um die Frage, ob wir die Energiewende schaffen. Da sind sich die meisten Leute, die ich kenne, absolut einig, auch wenn die AfD wählen. Ja, die sehen das trotzdem so. Es geht um die Frage, wie, mit welchen Maßnahmen und wer trägt auch die Lasten. Und das ist natürlich schon krass, wenn sozusagen aus der Stadt jemand ein Autoverbot fordert oder so. Auch nur ein autofreies Wochenende, während er gar keins hat, ja, weil er gar keins braucht in der Stadt. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. So jemand, der auf dem Dorf wohnt, der hat wahrscheinlich CO2-Fußabdruckmäßig die viel bessere Bilanz, weil der fährt nie in Urlaub. Der hat ja gar kein Geld dafür. Der kauft auch nicht 1.000 Konsumartikel, die er nicht braucht. Hat er auch kein Geld für. Der baut zum Teil sein Essen ja sogar selber an und fährt in Urlaub irgendwie ein Dorf weiter. Also unterm
Strich. Und dem wird aber erklärt, dass sein Verbrenner die Pest auf Erden ist.
Ja, und das Einzige, was er braucht, ist das Auto, weil er sonst halt gar nicht zur Arbeit kommt und die Kinder eben auch nicht zur Schule. Und wenn man sich das so einmal kurz klar macht, dann merkt man, dass wir manchmal auch diese aggressiven Diskussionen ohne Not führen. Also die würden nicht stattfinden, wenn wir sachlicher darüber reden würden, was sind die Maßnahmen und wen belastet das? Also wenn wir sozusagen interessenorientiert reden würden und nicht so mit der Frage... Kulturkampfmäßig, genau. Also ich glaube, dann würden sich viele von diesen aggressiven Clashs auch auflösen und wir hätten es dann auch leichter voranzukommen.
Siehst du auch so?
Ja, wobei für mich das völlig klar ist, dass die Probleme auf dem Land andere sind als die der Städter. Und also deshalb gehe ich nicht direkt in Konflikt. Also ich glaube, es ist Brandenburg-Düsseldorf habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, ich wollte nur sagen, ne, das ist sozusagen Stadt-Land, also steht als Platzhalter für etwas. Wir sehen da hinten gerade dieses Bild der Debattenraum, weil hier zwei Menschen auch sitzen, die von der Sprache kommen und die Sprache lieben. Ist auch so ein Narrativ, das sich sehr hartnäckig hält, der Debattenraum, der sich angeblich so verengt hat. Man darf nicht mehr sagen, was man will. Thomas Gottschalk schreibt ein ganzes Buch über das, was man angeblich nicht mehr sagen darf, steht aber alles da drin. Mhm. Also offensichtlich darf er es zumindest schreiben und er darf es auch sagen. Wie erlebt ihr das? Das Kapern von Sprache, die Frage, was darf man noch sagen, was ist noch zulässig, welche Begriffe gehen noch, wenn man so ein Buch schreibt, wenn man sich mit Erich Kästner beschäftigt, da taucht man ständig ein in eine Welt, wo vieles heute nicht mehr ginge.
Sprache lebt. Sprache lebt auch davon, dass sie sich ständig ändert. Und insofern ist der Wandel des Sagbaren was völlig Normales. Das gehört zu uns. Und da gibt es eine ganze Menge Aspekte, die wirklich gut sind, dass man sich überlegt, wo kommt dieses Wort eigentlich her? Ja, sollten wir das nicht überdenken? Der Schokoladenkuss. Ja, das alte Beispiel. Warum wurde das immer so genannt? Und ist es wirklich nötig, immer noch auf diesen Begriff so zu gehen? Oder gibt es alternative Sachen? Die Frage nach alten Straßennamen, nach Plätzen, die Mohrenapotheke, darf man die noch so nennen oder nicht? Wieso wurde das so genannt? Solche Dinge, da finde ich, muss man als erstes sagen, das Hinterfragen solcher Begriffe und so ist erstmal völlig in Ordnung. Nur, wo reagiert man über? Wo ist es einfach Kokolores? Oder wo würde es sinnvoll sein, einen Straßennamen zu behalten oder den Namen eines Platzes, aber vielleicht eine kleine Tafel anzubringen, was an diesem Ort geschehen ist und warum man darüber nachdenken sollte. Solche Dinge, ja. Also das Zuschaufeln von Geschichte oder das Wegnehmen von Begriffen und so tun, als hätte es die nie gegeben, das halte ich für den falschen Weg, ganz einfach. Es müsste ja teilweise auch Literatur umgeschrieben werden. Also im Zeitgeist schwingt ja immer was mit. Der hochgelobte Charles Bukowski, ich glaube, viele seiner Gedichte heute, die Leute würden die würden aus den Schuhen fallen, weil der einfach Sachen von sich gehauen hat, die heute in einem Bereich sind, wo wirklich der Letzte noch sagen würde, das geht überhaupt nicht mehr. Also
gibt's auch Sachen, Songtexte, die du heute nicht mehr schreiben würdest?
Ja, gibt es, also die, ja, natürlich.
Zum Beispiel?
Zum einen gibt es Lieder, die einfach handwerklich schwach sind. Es gibt politische Lieder, die einfach die Situation nicht mehr richtig treffen. Ja, andere Dinge, die im heutigen Kontext einfach unglücklich wirken. Ja, ich weiß, worauf man hier hinaus will, aber wenn ich davon anfange zu erzählen, dann ist die Sendung weg.
Nee, das
wollen wir jetzt nicht tun.
Wollte ich jetzt gar nicht hinaus, will nur sagen.
Also. Natürlich gibt es auch Aktionen, es gibt Lieder, es gibt Songs, wo man ganz klar mit dem Wissen von heute sagen würde, das geht so nicht mehr. Das muss anders dargestellt werden. Mhm. Auch weil wir in unserer Jugend handwerklich nicht stark genug waren manchmal, um eine Ironie gut zu bringen oder so. Das hat damals gereicht in den Jugendclubs, aber heute wäre es vielleicht... könnte man es besser machen. Mhm.
Wie erlebt die Schriftstellerin Julie C. das?
Also ich finde, als Schriftsteller oder Schriftstellerin hat man nach wie vor die paradiesische Freiheit in diesem Land, für die wir alle auch wirklich dankbar sein müssen. Ich verstehe aber trotzdem natürlich, warum dann über verengte Debattenräume gesprochen wird, wobei ich nicht weiß, ob ich da sozusagen auf Thomas Gottschalks Sicht der Dinge bin. Ich glaube, es sind aber nicht nur einzelne Begriffe, sondern Leute, die das Gefühl haben, es gäbe sozusagen Probleme mit freier Meinungsäußerung, die meinen, glaube ich, schon was anderes. Die meinen, glaube ich, würde ich jetzt so aus meiner Sicht interpretieren, weil ich das auch erlebe, und das erlebe ich auch zum Teil negativ, dass sozusagen schnell, unsachlich reagiert wird auf Sichtweisen, die eigentlich für sich genommen nicht problematisch sind.
Beispiel?
Corona-Zeit, Riesenbeispiel, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, wurde ja auch schon tausendfach besprochen. Ne? Mhm. Also nach einer gewissen Weise ging das wieder. Aber gerade in den ersten Monaten, das habe ich ja persönlich ganz stark abgekriegt, weil ich damals als Verfassungsrechtlerin schon sehr früh am Anfang gesagt habe, wenn wir über Maßnahmen reden, lasst uns bitte am Grundgesetz bleiben, ja. Lasst uns die Kategorien von Verhältnismäßigkeit bedenken. Lasst uns nicht die Grundrechte abschaffen. Wir müssen das alles weiterhin sachlich auf dem Schirm haben. Das ging da nicht. Ja, also natürlich ging es, weil ich es sagen konnte. Ich bin dafür auch nicht in den Knast gekommen. Es gab auch keine staatliche Zensur. Aber es wurde auf eine Art und Weise reagiert und damit umgegangen, wo man wirklich ernsthaft sich hinterher, auch wenn du sagst, Shitstorm ist Übungssache, das stimmt wahrscheinlich. Ich bin halt nicht so wahnsinnig hartleibig in solchen Dingen.
Ja, nee, wenn der Wind richtig von vorne kommt, ist schon hart.
Also da hat man sich einfach im Nachhinein schon überlegt, würde ich das jetzt nochmal so sagen? Und zwar nicht, weil ich jetzt anderer Meinung bin, sondern weil ich einfach keinen Bock habe auf diese Konsequenzen. Und das ist dann ja schon eine Verengung des Debattenraums. Und nicht nur, weil ich persönlich da jetzt zu Hause irgendwie vor mich hin weine, sondern weil die Argumentation und die Sichtweise in der Debatte dann ja fehlt. Und die ist aber doch wichtig. Ja? Also selbst wenn die Mehrheit das anders sieht, ist es doch total wichtig, dass jemand, der sagt, ey Leute, einmal kurz Perspektive wechseln, lasst uns mal drüber reden, dass der mit stattfindet. Also nicht, um dem einen Gefallen zu tun, sondern um der Sache einen Gefallen zu tun. Mhm. Und das findet schon statt. Also das sollte mir, glaube ich, nicht so tun, als wäre das nur ein Phantom von irgendwelchen Cancel-Culture-Freaks oder so.
Frage mich, manchmal müssen wir sozusagen unsere unsere Idee von Technologie verändern. Ich meine, wenn sich jemand früher gerieben hat an einem Songtext von dir, von den Toten Hosen, oder an einem Buch von Juli C., dann hat er das im Zweifel für sich gedacht, hat es vielleicht noch seiner Frau oder Freundin oder wem auch immer erzählt und hat sich aufgeregt und dann war aber auch gut. Heute, durch technologische Möglichkeiten, schreibt das dann halt bei YouTube auch immer unten rein. Aber was ist eigentlich anders? Also müssen wir sozusagen unsere Idee davon verändern, was das wirklich ist. Das ist kein mieser, böser, hässlicher Angriff auf dich, sondern es ist eigentlich nur eine Möglichkeit, die es heute gibt, die es früher aber nicht gab. Aber stattgefunden hat es natürlich dennoch. Durch das tausendfache Stattfinden heute tut es dann besonders weh.
Und Sie meinen, die Sichtbarkeit ist jetzt da?
Die Sichtbarkeit ist da, genau, danke. So. Ja. Aber das ist eigentlich alles, genau genommen.
Das stimmt, aber natürlich macht das ja einen
Unterschied. Man macht dann leichter seinen Frieden damit, das will ich damit sagen.
Ja, das stimmt auch, aber was man jetzt mal weg vom individuellen Betroffensein, wenn man es abkriegt, was das ja schon macht, also dass wir jetzt sozusagen so einen 83-Millionen-Stammtisch, also jetzt nur mal für Deutschland gesprochen haben, ist ja, dass jede Äußerung, die sichtbar ist, Folgen hat. Mhm. Also wenn ich zu Hause ein Buch lese und denke, boah, was ist das für eine brachiale Scheiße, und dann sage ich das noch zu meinem Mann, ist das ja eine Sache. Aber wenn das jetzt rausgeht in die Welt, dann provoziert das ja wieder Leute, die meine Auslassung lesen, die sich davon bestätigt fühlen oder die genau das Gegenteil denken. Also das hat ja Folgen. Und deswegen, glaube ich, kann man nicht sagen, es ist ja nur
Technologie
und Sichtbarkeit, sondern wir müssen, glaube ich, schon sehen, dass daraus ja immer was folgt. Weil man weiß es ja, wenn man in der Kommentarspalte was liest, was jemand schreibt, was auf eine bestimmte Art und Weise gewordet ist und nicht dem eigenen Weltbild entspricht, man wird ja sauer. Also man kriegt ja Emotionen in dem Moment, man kriegt ja Puls.
Ihm ist es scheißegal.
Das kann man so nicht sagen.
Nee, es macht was mit einem.
Es ist halt das Problem, dass wir nicht die Zeit haben und die Mühe uns machen, tatsächlich dann nachzuforschen, woher kommen diese Kommentare. Weil wenn man diesen Dingen auf den Grund geht, dann sieht man sehr häufig, dass Hunderte von Meinungen abgegeben wurden, aber man kommt plötzlich dazu, im Ursprung sind es nur 3-4 Leute, die da was angestoßen haben und dann so einen Effekt erreicht haben, als wäre da eine Mehrheit im Gange. Und das hinterlässt natürlich schon bei uns als Konsumenten, unbeteiligte Konsumenten, so einen Eindruck. Ja? Man geht zur Leistung des Fußballvereins, scrollt da runter und sieht einfach nur die Masse an Kommentaren, fragt sich aber nicht wirklich, wie sind die zustande gekommen. Und das insofern gehen wir alle in die Falle, dass wir uns von diesen Sachen beeindrucken lassen. Fußball ist ja harmlos, aber es geht natürlich auch bei anderen Themen so.
Zum Schluss noch kurz gefragt, weil es auch um Erich Kästner geht. Warum Erich Kästner?
Also für mich ist das einer der bedeutendsten Schriftsteller im deutschsprachigen Raum, die wir je hatten. Und für mich ist das Faszinierende, dass er Texte vor 100 Jahren geschrieben hat, die auch heute noch für mich eine Gültigkeit haben.
Beispiel, es gibt ja viele diese Zweizeiler, Vierzeiler. Und so.
Nein, also jeder, der kann, sollte sich ein Gedichtband von ihm holen. Stimmen aus dem Massengrab wäre jetzt eins. Das Problem mit dem Führer, das Marschliedchen. Kästner hat geradezu prophetisch nach dem Ersten Weltkrieg schon vor den Dingen gewarnt, die auf uns zukommen würden mit dem Dritten Reich. Und er war jemand, der sich sehr auseinandergesetzt hat mit dem Unglück, das Deutschland erreicht hat. Er ist in Deutschland geblieben. Viele Kollegen sind damals emigriert. Das wurde ihm teilweise vielleicht auch zum Vorwurf gemacht. Auf jeden Fall jemand, der die Zeit unglaublich gut dargestellt und protokolliert hat.
Sehr fein, ne? Und so unprätentiös auch dabei, ne?
Ja, leicht verständlich. Ja, das nicht deshalb, abgehoben. Was er da zu deinen Gedichten, wenn er gesagt hat, das ist für mich Gebrauchslyrik, dann hat er schon im ersten Moment sozusagen jede Selbsterhöhung vermieden und das auf so eine schöne, schlichte Ebene gebracht, die dann auch für so minder Bemittelte wie mich einfach einen leichten Zugang ermöglichen. Ja.
Und Cockspur, die Punkband, die da auch eine Rolle spielt. Warum ist die so wichtig, diese englische Punkband?
Ja, das ist für mich ein Beispiel von einer Working-Class-Band, also die auch eher aus schlichteren Verhältnissen kommen, die aber dann trotzdem klare Wahrheiten rausbringen und einfach es geschafft haben, mein Lebensgefühl zu einer gewissen Zeit so auf den Punkt zu bringen, wie ich es selber nie geschafft habe.
Was waren das für Texte?
Da ging es einmal darum, wie man sich entziehen würde, wenn der Staat ruft, zur Waffe ruft. Ja? Wenn die Armee dich holt, suche nicht nach mir, ich bin irgendwo da draußen im blauen Meer, wo niemand sich darum kümmert, mich zu finden. Und das von einer Band, die auch viele Fans hat, wo es ruppig zugegangen ist. Das war ein Statement. Das hat mich ermutigt, den Wehrdienst zu verweigern letztendlich.
Würden Sie heute anders drüber denken? Oder denkst du heute anders drüber, so rum?
Über meine Wehrdienstverweigerung. Ja. So wie ich sie zur damaligen Zeit getroffen habe, in diesem zeitlichen Kontext, würde ich sie immer wieder machen. Das war richtig.
Im heutigen zeitlichen Kontext? Wie tauschst du dich mit deinem Sohn zum Beispiel darüber aus?
Das weiß ich nicht. Jetzt gibt es wahrscheinlich wieder einen Shitstorm. Mir gefällt der Gedanke eines Pflichtjahres für alle in jedweder Form. Mhm. Ja, Sozialdienste und so weiter. Also ich fand dieses Pflichtjahr oder ein Jahr lang nicht an die eigene Karriere oder ans Studium denken, sondern etwas zu machen und auch eine Disziplin zu haben, dahin zu gehen. Und vielleicht auch, wie ich nachher im Zivildienst in der psychiatrischen Klinik das Gefühl haben, dass man irgendwie einen positiven Beitrag bringt in den Altersheimen, sonst wo, in den Krankenhäusern.
Wo hast du das gemacht?
Ja, auch ich fände es gut, wenn es auch für Frauen, für alle eben wäre, weil das irgendwo auch vom eigenen Schicksal mal ein bisschen ablenkt. Das fände ich in jedem Fall gut. Ja. Fragen Sie mich bitte nicht, ich würde mich zur Freiwilligen Feuerwehr melden, wahrscheinlich. Wenn ich das dürfte, wenn das auch angeboten möglich würde, in dem ganzen Spektrum. Oder wieder in die Psychiatrie gehen, das mir unglaublich gefallen hat. Da kam ich mir auf jeden Fall sinnvoller vor als beim Dienst an der Waffe, das kann ich sagen.
Was hast du gelernt in der Psychiatrie? Was eine psychiatrische Anstalt?
Ja, ich war in der Beschäftigungstherapie und hatte das Glück, dass dort also alle möglichen Fälle, alle möglichen Leute mit verschiedensten Problemen dorthin gekommen sind. Und ich konnte einfach lernen und mit chronischen Fällen umgehen oder mit akuten. Und das war einfach war für mich eine unheimlich lehrreiche Zeit, wie die Patienten sich untereinander geholfen haben, wie wertvoll die Pfleger waren, wie die Ärzte sich da verhalten haben. Ich habe viel gelernt in der Zeit.
Interessant. Ich meine, war damals auch ein anderer Blick auf Psychiatrie als heute, ne?
Ja, aber man war schon auf dem Weg der Besserung. Also meine Chefin, die kannte das noch, dass solche Kliniken reine Aufbewahrungsorte waren, weil die Medizin und die Umwelt überfordert waren. Diese Menschen einfach nur abgeschoben worden und da vor sich hin vegetierten. Da ist man zu meinen Zeiten schon sehr viel weiter gewesen. Mhm. Und wenn man einmal dort gearbeitet hat, dann hat man auch gesehen, dass die Vorurteile gegenüber diesen Einrichtungen wirklich krass waren von außen. Also viele Leute reden da einen Unsinn und wissen nicht, worüber sie sprechen. Die Menschen, die dort arbeiten, die haben alles gegeben. Das ist das, was ich zu berichten habe.
Interessant. Ich weiß noch, mit Manfred Lütz mal, Psychiater aus Köln, den du wahrscheinlich auch kennst, länger darüber geredet. Der sagte, zu seiner Zeit war es noch gang und gäbe, dass dann auch Nachbarn, die im Bereich der Klinik wohnten, sagten, deine Insassen haben heute wieder Ärger gemacht. Insassen, das war der Begriff, das war der Blick damals auf Menschen mit psychischen Erkrankungen. Noch ganz kurz, Juli C. abschließend gefragt, Waffe, Waffendienst, soziales Jahr, Pflichtjahr, was halten Sie davon? Was sagt die Verfassungsrechtlerin dazu?
Darf ich nicht als Verfassungsrechtlerin antworten? Ja. Also ich finde das auch super. Ich fände sogar die Überlegung gut, keine Ahnung, ob das realisierbar ist, das vielleicht nicht nur einmal im Leben zu machen, wenn man mit der Schule fertig ist, was ja so die klassische Idee ist, dann nach welchem Abschluss auch immer, sondern vielleicht noch so eine zweite Ebene im Leben einzuziehen. So vielleicht jetzt in meinem Alter, keine Ahnung, wenn man schon ein bisschen weiter ist, noch mal so ein Jahr oder von mir ist auch ein halbes zu machen, wo man aus seinem Kontext rauskommt und was völlig anderes macht und wirklich für die Gesellschaft was tut. Also wirklich was macht, was dezidiert auch...
Weil man dann auch die Erfahrungen des gelebten Lebens vorher einbringen kann.
Aus ganz verschiedenen... Genau, also erstens deswegen, aber zweitens auch, weil ich glaube, dass es auch für den Einzelnen total super wäre. Weil natürlich könnte man das auch freiwillig tun, aber erstens geht das oft nicht aus Jobgründen. Man kann nicht einfach sagen, ich bin ein halbes Jahr weg, ich gehe jetzt in der Psychiatrie aushelfen. Und außerdem sind wir ja auch faule Tiere und wir sind auch Gewöhnungstiere und man macht nicht einfach so einen Bruch. Aber wenn man dazu gezwungen wäre, glaube ich, dass das tatsächlich auch für den Einzelnen bereichernd ist, weil ich glaube schon, dass auch eine Krankheit der Zeit, die vielen Dingen zugrunde liegt, über die wir auch gesprochen haben, eine sehr starke Ego-Bezogenheit ist, die wir alle mit uns rumtragen. Ein großes Kreisen um die eigenen Gefühlslagen, Affekte, Sorgen, Ängste, Nöte, Wünsche. Und es kann so, so heilsam sein, wenn man da mal mit einem Tritt auch rausbefördert wird und sich einfach wieder auf andere Dinge bezieht, die einem fremd sind und wo man auch eher was gibt, als was zu nehmen. Das sind so Binsenweisheiten, aber die sind trotzdem krass.
Ich glaube, der Moment nach der Schule ist schon ganz, wäre schon ganz gut gewählt, weil man noch nicht so einen schweren Lebensrucksack mit sich rumträgt. Es passiert ja auch viel.
Zusätzlich. Und, du würdest auch noch mal gehen, oder?
Ich finde die Empfehlung gut, aber ich denke, das muss auf einer freiwilligen Ebene sein, ja, und man müsste mehrere Optionen haben. Das muss man nochmal durchdenken.
Ja, Optionen auf jeden Fall. Also wählen sollte man können, was man
Das muss man durchdenken. Also, dass man sich sozial einbringt, ist ja fein, aber ich glaube, wir müssen irgendwo auch dann wieder ansetzen, mit der freien Entscheidung. Also, die Verordnung, das ist als junger Mensch noch in Ordnung, weil ich glaube auch, dass das für den weiteren Weg was bringt, wenn man aus seinen Verhältnissen gerissen einmal sehen kann, wie die Welt sonst noch funktioniert. Ja, bevor man, also wenn man, wie es heute oft ist, man macht das Abitur und stürzt sich direkt in so ein Wahnsinnsstudium und so und bekommt das Leben von der Straße so direkt gar nicht so sehr mit, finde ich, würde es helfen.
Interessante Vorschläge kommt spätestens dann in die Debatte, wenn Julie C. wieder für das Amt der Bundespräsidentin gehandelt wird.
Dann starte ich durch.
Richtig, dann geht's richtig los. Haben wir auch heute ganz bewusst nicht danach gefragt. Hoffe, das war in Ordnung so.
Super.
Bedanken wir sehr. Hat Spaß gemacht mit euch. Schönes Buch, wirklich lesenswert. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.